Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane, guten Tag. Und bei uns geht es heute um Veränderung. Der designierte Nachfolger von Joe Käser an der Spitze von Siemens lässt seinen Einfluss wirken. Im Vorstand geht das große Stühlerücken los, eins unserer Themen. Außerdem gehen wir ab heute der Frage nach, wie die Kolonialzeit die Wirtschaft verändert hat, als Vorläufer der Globalisierung etwa. Eine Globalisierung, die immer noch viele Ungerechtigkeiten kennt. Und heute fragen wir, was ein Lieferkettengesetz dagegen bringt. Als erstes schalten wir aber nach Frankfurt in den Handelssaal der Börse, wo die Corona-Krise auch vieles verändert hat. Die Bilanzsaison fürs zweite Quartal läuft dieser Tage an. Zahlen aus den Monaten April, Mai und Juni, also den Monaten der Kontaktsperren. Ja, und Mau- und Wirtschaftszahlen. Konrad Busen, welche liegen Ihnen schon vor? Welche Quartalszahlen?
Ja, letzte Woche haben ja schon SAP und die Deutsche Post vor dem geplanten Termin Eckdaten zum zweiten Quartal vorgelegt, vor dem Termin, weil die Zahlen so gut waren. Nun gab es von Evonik, dem Chemiekonzern aus Essen, zwar noch keine genauen Zahlen, aber doch ermutigende Äußerungen. Evonik-Chef Kuhlmann sagt gegenüber der Zeitung Rheinische Post, die Geschäfte seien im zweiten Quartal besser gelaufen als noch im Mai angekündigt. Auch beim Farben- und Spezialchemiekonzern AkzoNobel aus den Niederlanden geht es besser. Im Corona-Quartal hat AkzoNobel zwar einen Gewinneinbruch erlitten, aber im Juni, da berichtet der Konzern über eine deutliche Erholung. Beide Aktien, Evonik und AkzoNobel, steigen heute deutlich und zwar zwischen 4% und 5%.
Ja, von der Deutschen Bank, aber da hört man vielleicht eher vermeintlich Unberuhigendes. Da wächst nämlich die Zahl der Kunden, die ihre Kredite nicht bedienen. Bisher gäbe es 70.000 Stundungsanträge von Privatkunden, bei der Deutschen Bank, aber auch bei der Postbank. Das sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr heute in der FAZ. Wie schaut die Börse auf diese und andere Kreditrisiken?
Ja, sehr genau, weil ja der Zustand gerade der Deutschen Bank und vor allem auch der Commerzbank die Börse ja sowieso ständig beschäftigt. Und jetzt natürlich die Frage ist, wie wirkt sich Corona auf die Banken aus? Ich habe Martin Lück vor unserer Sendung interviewt. Er ist vom Vermögensverwalter BlackRock und ihm habe ich erstmal diese 70.000 Stundungsanträge bei der Deutschen Bank und der Postbank zugerufen. Das ist ein einstelliger Prozentsatz vom gesamten Kreditportfolio des Konzerns. Ich finde, das klingt nicht viel und das sagt Martin Lück.
Mag bisher nicht viel klingen, wird aber vermutlich noch mehr, weil ja die ersten Zahlungsausfälle jetzt erst anfallen im Zuge der Corona-Krise, aber ich fürchte, da wird noch einiges mehr nachkommen.
Das Deutsche Bank-Vorstandsmitglied sagt auch, die Zahl steigt weiter, aber deutlich langsamer als noch im Frühjahr. Kann man das als positives Zeichen werten?
Wenn sich das bestätigt, wäre das auf jeden Fall ein positives Zeichen. Die Frage ist ja wirklich, inwieweit gelingt es den Unterstützungsprogrammen der Wirtschaftspolitik für viele Unternehmen wirklich die Umsätze, die ihnen durch Corona ausfallen, jetzt wirklich vollständig zu ersetzen? Und dann, wie schnell kommt es zu einer vollständigen Öffnung der Wirtschaft? Ganz wird es wahrscheinlich erst möglich sein, wenn ein Impfstoff vorliegt. Und da muss man halt sehen, ob nicht dann am Ende das dicke Ende nachkommt. Aber wenn sich das bestätigt, wäre das auf jeden Fall eine gute Nachricht.
Taugt eigentlich die Zahl der Kreditausfälle als alternativer Konjunkturindikator im Moment durch die Corona-Hilfen und viele andere Faktoren ist doch das Bild ganz schön verzerrt.
Ja, einmal das und einmal ist es ein schiefes Bild und zum anderen ist es natürlich auch ein nachlaufender Indikator. Sie wollen ja von einem Konjunkturindikator immer möglichst frühzeitig wissen, was los ist. Und so ein Kreditausfallindikator ist ein nachlaufender Indikator. Die Kredite fallen ja erst aus, wenn wirklich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Das heißt, das sehen Sie immer erst in einer ganz späten Phase eines Abschwungs oder einer Wirtschaftskrise. Und dann ist es eigentlich zu spät, um zu reagieren. Dann können Sie nur noch Löcher stopfen. Also alles das, was so später kommt in einer Konjunkturabschwächung, Arbeitsmarkt und auch Kreditausfälle bei den Banken, das sieht man leider zu spät, als dass es als guter Konjunkturindikator taugen könnte.
Verschiedene Banken haben verschiedene Kundengruppen. Die öffentlich-rechtlichen Banken, also die Sparkassen und die Volksbanken, die sind sehr stark sozusagen im deutschen Mittelstand verhaftet. Sind deren Probleme jetzt auch größer als die etwa bei der Deutschen Bank?
Das kann man so in Bausch und Bogen gar nicht sagen. Ein Faktor ist in der Tat die Größe der Unternehmen. Das stimmt, weil größere Unternehmen einfach besseren Kapitalmarktzugang haben, meistens auch mehr Verhandlungsmacht haben in den Kreditverhandlungen. Aber noch entscheidender würde ich hier sagen, ist die Orientierung hinsichtlich der Branchen, weil wir haben natürlich einige Branchen, die jetzt schon relativ schnell wieder geöffnet haben und die jetzt auch schon wieder Geld verdienen und einen erheblichen Teil ihres Vorjahresumsatzes schon wieder erzielen. andere Branchen, denken wir an die Eventveranstalter, an diejenigen, die von großen Menschenmengen an einem Platz, an einem Ort angewiesen sind, die werden weiterhin relativ stark leiden. Und es kommt mehr darauf an, wie das Kreditengagement der Banken in diesen Bereichen der Wirtschaft konzentriert ist, als darauf, wie groß die Kunden letzten Endes sind. Insofern kann man jetzt nicht in Bausch und Bogen sagen, bestimmte Bankengruppen werden stärker betroffen als andere. Das kommt dann wirklich auf diese Branchenorientierung eher an.
Das sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock zum Thema Kreditausfälle.
Ja, soweit Einschätzungen zur Bankenbranche. Dann schauen wir noch auf andere Aktien. Im Plus heute die Stahlwerte. Warum das?
Der Chef der Salzgitter AG, Heinz-Jörg Fuhrmann, hat der Welt am Sonntag ein Interview gegeben. Und zum ersten Mal klingt er da nicht total ablehnend der Idee gegenüber, dass es zwischen seinem Unternehmen, der Salzgitter AG, und ThyssenKrupp zu einem Zusammengehen oder zu einer Zusammenarbeit kommen könnte. Fuhrmann sagt, das sei eine Option, wenn ein Konzept gefunden würde, das geeignet sei, auch Salzgitter perspektivische Vorteile zu bieten. Die Aktien der Salzgitter AG heute plus 7,5%, ThyssenKrupp rund 6% im Plus.
Ja, auch wenn das eher nach einem sehr dünnen Strohhalm klingt. Einen kräftigen Anstieg in dieser Höhe gibt es auch bei einer Aktie im MDAX.
Ja, K plus S, der Kali- und Düngemittelhersteller, das Plus der Aktie heute 8%. Auch da kein sehr dicker Strohhalm, an den sich die Käufer da klammern. Es gibt Berichte, dass der Finanzinvestor Cerberus sich für das zum Verkauf stehende Salzgeschäft von K plus S in den USA interessieren soll.
Den kennen wir ja inzwischen allzu gut von der Commerzbank. Herr Busen, dann schauen wir jetzt noch auf die Entwicklungen beim Euro, bei den deutschen Staatsanleihen und beim Gold.
Der Eurokurs steigt wieder über $1,13 auf genau $1,13,27. Die deutsche Umlaufrendite, also die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, sie ist heute minus 0,48%. Das ist einen Tick höher im Minusbereich als am Freitag. Und die Unze Feingold, da ist der Preis heute Mittag $1,809,46. Das ist rund $4 höher als am Freitag um diese Tageszeit.
Börseninformationen von Konrad Busen. Danke nach Frankfurt. Joe Käser ist wohl einer der bekanntesten und wahrscheinlich auch umstrittensten DAX-Vorstandschefs. Er bereitet aber so langsam, aber sicher seinen Abgang vor. Ab Oktober kümmert er sich nur noch um die gerade abgespaltene Tochterfirma Siemens Energy. Sein designierter Nachfolger heißt Roland Busch und muss sich seinen Namen noch machen. Seine künftige Führungsmannschaft, die nimmt langsam aber schon mal Form an. Michael Watzke berichtet.
Erinnern Sie sich noch an diese Frau?
Ich bin die Sibylle. Ich verkaufe Schallplatten. Macht mir riesig Spaß.
Sibylle warb im Fernsehen der 80er Jahre für einen Schokoriegel. Was das mit der neuen Siemens-Personalchefin zu tun hat? Judith Wiese hat lange für Mars gearbeitet, den US-Lebensmittelkonzern, der auch Milky Way, Bounty und Ballisto verkauft. Aber anders als das blonde Heimchen Sibylle aus der TV-Werbung ist Judith Wiese eine taffe Managerin, die für Geschlechtergerechtigkeit kämpft. In einem modernen Unternehmen, so die 49-jährige Deutsche, dürften nicht alle gleich aussehen und dasselbe denken.
So it's really important that we don't all look the same. Think the same. Gender diversity is just as important for us as geographic diversity is, if we really want the brightest of all ideas.
Wenn wir die besten Ideen für unsere Kunden wollen, so Wiese, muss unser Personal aus Frauen und Männern unterschiedlichster Herkunft bestehen. Was die Wirtschaftswissenschaftlerin hier noch über das niederländische Unternehmen DSM, ihren bisherigen Arbeitgeber, sagte, gilt auch und besonders für Siemens. Unter der Leitung von Frau Wiese wird unser Konzern die neuen Formen der Zusammenarbeit für das digitale Zeitalter konsequent weiterentwickeln, kündigte Siemens-Aufsichtsratschef Jim Hagemann-Snabe an. Judith Wiese ist nicht die einzige Personalie im Vorstand des Münchner Technologiekonzerns. Auch eine weitere Schlüsselposition wird neu besetzt. Die Verantwortung für die digitalen Industrien wird Cedric Neike übernehmen. Er ist seit April 2017 Mitglied im Siemens-Vorstand. Derzeit führt er die Einheit Smart Infrastructure mit Gebäudetechnik und Energiesystemen. Beim World Economic Forum in Davos erklärte er seine Philosophie des klugen Energiemanagements. Er wolle Stromerzeugung in Zukunft so intelligent wie möglich machen.
So we're trying to put and make the network as intelligent at the edge as possible, where it used to be very dumb. If you look at how energy or electricity used to be produced in the past, there were a couple of power plants, few mathematicians and they would calculate how much energy you would need.
Früher sei Energieerzeugung über ein paar Kraftwerke gelaufen und ziemlich dumm gewesen, sagt Cedric Neike und klingt, als spräche er über die frühere Konzernsparte Power and Gas, die Siemens gerade erst zu Siemens Energy abgespalten hat. Mit dem Digitalisierungsexperten Neike und der Wirtschaftswissenschaftlerin Wiese baut der kommende Siemens-Chef Roland Busch sein neues Führungsteam zusammen und emanzipiert sich von Vorgänger Joe Kaeser. So will sich Busch am Wittelsbacher Platz in München rasch eine Hausmacht aufbauen. Die IG Metall, die vor allem bei der Bestellung der Personalmanagerin Wiese ein gewichtiges Wort mitredete, hofft auf eine gute Zusammenarbeit. Man erwarte von Wiese, dass sie den eingeschlagenen Kurs ihrer Vorgängerin Janina Kugel fortsetze, die Mitbestimmung respektiere und auf Beteiligung achte.
Groß angelegter Vorstandsumbau bei Siemens, darüber berichtete uns Michael Watzke aus München. Wer will, der kann wieder reisen oder essen gehen. Die Geschäfte sind wieder geöffnet und auch andere Corona-Schutzmaßnahmen gelockert. All das trägt dazu bei, dass die deutsche Wirtschaft sich langsam wieder von der Corona-Krise erholen kann. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Wie das Bundeswirtschaftsministerium in einem Lagebericht mitgeteilt hat, steht der Erholungsprozess zwar noch am Anfang, die Talsohle in der Industrie sei aber überschritten, heißt es. Und auch der Außenhandel habe sich zuletzt wiederbelebt. Ab dem dritten Quartal könne daher damit gerechnet werden, dass das Bruttoinlandsprodukt wieder wachse. Für das zweite Quartal in diesem Jahr rechnet das Bundeswirtschaftsministerium dagegen weiterhin mit einem deutlichen Minus. Konkrete Zahlen dazu nennt der Lagebericht nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt heute Nachmittag den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte im Schloss Meseberg nördlich von Berlin. Bei dem Gespräch soll es insbesondere um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie gehen. Conte hatte Merkel Ende Juni für Aussagen in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung kritisiert und deutlich gemacht, dass er sich in der derzeitigen Wirtschaftskrise von Deutschland keine Vorgaben machen lassen will. Merkel hatte darauf gedrungen, dass Italien alle von der EU zur Verfügung gestellten Hilfen zur Bewältigung der Krise nutzen solle. Weltweit wird die Verschuldung der weltgrößten Unternehmen in diesem Jahr um bis zu 1 Billion Dollar steigen. Das zeigt eine neue Studie der britischen Investmentgesellschaft Janus Henderson auf Basis von rund 900 Konzernen. Deren Schuldenberg wächst demnach um 12% auf gut 9 Billionen Dollar. Der Grund dafür ist, dass den Unternehmen in der Corona-Krise Gewinne wegbrechen und sie deswegen neue Anleihen ausgeben oder Bankkredite aufnehmen. Fast die Hälfte der globalen Unternehmensschulden entfällt dabei auf die USA. Deutschland folgt auf Rang 2. Volkswagen gilt mit Verbindlichkeiten in Höhe von 192 Milliarden Dollar als der am höchsten verschuldete Konzern der Welt. Das liegt aber auch an der großen Autofinanzierungssparte der Wolfsburger. Trotz der Corona-Krise haben im ersten Halbjahr mehr Startups in Deutschland eine Finanzierungsrunde abschließen können. Das zeigt ein Bericht der Unternehmensberatung EY. Die Zahl der Finanzierungsrunden ist demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8% auf 360 gestiegen. Gleichzeitig gab es aber kaum größere Transaktionen, sodass das Investitionsvolumen gesunken ist. Investoren seien eindeutig vorsichtiger geworden, hieß es dazu bei EY. Sie achteten jetzt mehr auf Qualität und wären bei der Bewertung von Unternehmen realistischer. Die größte Transaktion gelang dem Münchner Flugzeugtaxihersteller Lilium, der im ersten Halbjahr insgesamt knapp 500 Millionen Euro von Investoren einsammeln konnte.
Die Wirtschaftsnachrichten von Katja Scherer. Vielen Dank.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Heute startet bei uns eine Serie zur diesjährigen Deutschlandfunk-Denkfabrik. Über das Thema konnten Sie ja entscheiden als Hörerinnen und Hörer. Eine Welt 2.0, dekolonisiert euch, ist das Thema geworden. Wir gehen also den Spuren nach, die die Kolonialzeit auch in der Wirtschaft hinterlassen hat. Bis heute sind Beziehungen zwischen handelstreibenden Ländern ja oft nicht auf Augenhöhe und davon profitieren auch multinationale Konzerne. Ihnen helfen niedrige Sozial- und Umweltstandards oder steuerliche Begünstigungen, Profite zu maximieren. Der lokalen Bevölkerung hingegen kommt das selten zugute. Kritiker sprechen gelegentlich von Neokolonialismus, um dieses Ungleichgewicht zu beschreiben. Um wenigstens basale Menschenrechte zu sichern, wollen Entwicklungs- und Arbeitsministerium ein Lieferkettengesetz einführen. Morgen könnten erste Eckpunkte veröffentlicht werden. Kann ein solches Gesetz dazu führen, ungleiche Machtverhältnisse in der Wirtschaft aufzubrechen? Dieser Frage ist für uns Mischa Erhard nachgegangen.
An Beispielen mangelt es nicht. Rund um den Globus produzieren Konzerne und immer wieder werden dabei grundlegende Sicherheits-, Arbeitsschutz- oder Menschenrechtsstandards nicht eingehalten.
Und es zeigt sich dann beispielsweise, wenn mangelhafter Brandschutz in einer Kick-Zulieferfabrik in Pakistan zum Tod von 258 Menschen führt. Oder wenn ein Damm bricht in einer brasilianischen Eisenerzmine und ebenfalls viele Menschen sterben,
sagt Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz. Das ist auch der Grund, warum Entwicklungsminister Gerd Müller ein solches Gesetz auf den Weg bringen will.
Unsere Jeans werden in Bangladesch produziert, unsere Turnschuhe, unsere Kleidung und vieles mehr. Aber dort werden sie von Menschen produziert, die unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten müssen. Und es ist unerträglich, dass wir, die reichen Industriestaaten, solche Zustände dulden und erlauben in unseren globalen Lieferketten. Freiwilligkeit führt offensichtlich nicht zum Erfolg. Deshalb halte ich daran fest, ein Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen, das diese Verhältnisse verändert.
Bisher gibt es nämlich lediglich eine Selbstverpflichtung von Unternehmen. Im Koalitionsvertrag ist aber festgehalten, dass diese durch eine gesetzliche Regelung ersetzt wird, wenn die Firmen keine Maßnahmen ergreifen, dass Umwelt- und Sozialstandards auch bei ihren Zulieferern eingehalten werden. Um das herauszufinden, wurden rund 3000 Unternehmen befragt. 400 antworteten. Von diesen erfüllte nicht einmal jedes fünfte die Selbstverpflichtung. Morgen werden die Ergebnisse der zweiten Befragungsrunde veröffentlicht. Sollten sich die Zahlen nicht wesentlich verbessert haben, werden Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Hubertus Heil wohl auf die Einführung eines Lieferkettengesetzes pochen. Das würde nach bisherigen Überlegungen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten verpflichten, zu überprüfen, ob die grundlegenden Rechte in ihren Zulieferfirmen eingehalten werden.
Ich denke schon, dass es notwendig ist,
sagt Professor Carsten Mommsen. Er ist Experte für Wirtschafts- und Umweltstrafrecht an der Freien Universität Berlin. Mommsen vertritt Angehörige von Opfern des Dammbruchs in Brasilien Anfang 2019, bei dem 272 Menschen ums Leben kamen.
Die günstigen Produktionskosten resultieren natürlich daher, dass da die Standards gerade im Bereich Menschenrechtsschutz in der Regel niedriger sind als bei uns. Von daher denke ich, dass es auch eine gerechte Kosten- und Ertragsverteilung global ist, wenn deutsche Unternehmen dann verpflichtet werden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Einhaltung europäischer oder westlicher Menschenrechtsstandards auch dort zu sorgen.
Zudem hoffen die Befürworter, dass mit einem solchen Gesetz auch Initiativen in den jeweiligen Ländern gestärkt würden, die für bessere Arbeits-, Umwelt- oder Menschenrechtsstandards kämpfen. Johanna Kusch.
Unter anderem sieht ja so ein Lieferkettengesetz auch eine ganz klare Vorgabe für Beschwerdemechanismen vor, die einzurichten sind. Und zwar zugängliche, in den jeweiligen Sprachen verständliche Beschwerdemechanismen mit auch weiteren Anforderungen, wie dann mit diesen Beschwerden umgegangen werden muss.
Ohne Frage geht das nicht ohne Aufwand. Einige Unternehmens- und Wirtschaftsverbände sehen ein Lieferkettengesetz daher kritisch. Volker Treyer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag.
Wir befürchten, dass mit einem solchen Gesetz eine enorme Rechtsunsicherheit entstehen kann. Und deshalb glauben wir, dass das Lieferkettengesetz zwar von der Zielrichtung richtig gemeint ist, am Ende aber schlecht gemacht ist.
Kritiker befürchten also eine Überforderung von Unternehmen, weil sie die Lieferketten nicht bis ins letzte Detail prüfen und verfolgen könnten. Zudem wenden sie ein, dass dadurch auch die Produktion in den jeweiligen Ländern zurückgefahren werden, das Ganze also für die lokale Bevölkerung nach hinten losgehen könnte. Diese Sorge teilt Carsten Mommsen aus einem einfachen Grund nicht.
Das wäre nur dann der Fall, wenn in diesen Ländern die Produktionskosten sich angleichen an das Niveau in den Bestellerländern. Und da ist, glaube ich, der Unterschied so groß, dass das nicht ernsthaft zu befürchten ist.
Die Diskussion um ein Lieferkettengesetz hat für uns Mischa Erhard zusammengefasst. In den vergangenen Monaten haben auch die Jobcenter ihre Arbeit an den Pandemiefall angepasst. Gespräche mit und die Beratung von Kundinnen und Kunden fand übers Telefon oder über E-Mails statt. Und das in einer Zeit, in der die Beratung so dringend benötigt wurde wie zuletzt wohl in der Finanzkrise. Nun lockern manche Jobcenter die Regeln wieder, auch in Hamburg. Peter Feder berichtet aus dem Jobcenter in Hamburg-Ostdorf, wie das läuft.
Christina Josic sitzt an ihrem Schreibtisch. Im Minutentakt klingelt das Telefon oder eine neue Mail landet im Postfach. Seit Mitte März war das für sie und die anderen Mitarbeiter im Jobcenter Hamburg der einzige Weg, um mit Hilfesuchenden in Kontakt zu bleiben.
Wir mussten uns natürlich erstmal einen Überblick verschaffen. Unsere Zentrale hatte sich dann überlegt, standortinterne Hotlines dann einzurichten, wo die Kunden uns dann nochmal wirklich hier tatsächlich im Haus erreichen konnten.
Für sie macht es auf jeden Fall einen Unterschied, ob man seinem Gesprächspartner gegenüber sitzt oder ihn nur am Hörer hat. Sie und ihre Kollegen brauchen noch mehr Einfühlungsvermögen und Geduld.
Es gibt ja auch einige, die dann halt vormittags dann auch mit den Kindern beschäftigt waren und dann irgendwie nicht ans Telefon gehen konnten, dann am Nachmittag nochmal anzurufen oder am Freitagnachmittag oder so. Also da haben wir versucht, dann irgendwie Wege zu finden, wie wir dann an die Kunden rankommen.
Anja aus Blankenese arbeitet seit Jahren freiberuflich als Schauspielerin in Hamburg und außerdem auch in einer Bar auf dem Kiez, bis Corona kam.
Das ist eine Katastrophe, ne? Also von heute auf morgen bricht dir alles weg. Ich habe dann erstmal Wertsachen gesucht, ne? Also was, ich habe tatsächlich noch eine teure Designertasche dann im Schrank gehabt, ne? Dann erstmal die bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt. In meinem Kopf war die ganze Zeit erstmal diese Blockade, ich möchte nicht zum Jobcenter, ne?
Gemacht hat sie es dann aber doch.
Also ich habe erstmal gegoogelt, habe gesehen, dass es da Anträge gibt, die man sich selber ausdrucken kann. Habe dann aber in diesem Service Center angerufen und die meinten sofort, wir schicken Ihnen das zu, Sie müssen das gar nicht ausdrucken, ne? Machen sich keine Sorgen. Die waren so nett.
Jetzt, wo es im Jobcenter unter Hygieneauflagen auch wieder persönliche Treffen gibt, sitzen sich Schauspielerin Anja und Beraterin Christina nach Monaten das erste Mal direkt gegenüber.
Durch diese Telefonate, es war dann nicht mehr schlimm. Es war nicht mehr schlimm, dass ich mich nackig machen musste in dem Sinne. Und bin so, so dankbar auch. Weil ja, die haben ja, darf man das sagen, den Arsch gerettet.
Im Moment hofft die 42 Jahre alte Schauspielerin noch, dass es bald wieder losgeht auf der Bühne. Andere Freiberufler, die durch Corona von heute auf morgen auf Grundsicherung angewiesen sind, haben sich neu orientiert, erklärt der Chef vom Jobcenter Hamburg, Dirk Heiden.
Wo beispielsweise eine Dame eine Umschulung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht hat und ein Herr Fachinformatiker wird.
Ob es auch zwischen Christina Josic und Anja aus Blankenese bald um Umschulungen gehen wird, ist noch offen. Insgesamt sichert das Jobcenter aktuell den Lebensunterhalt von knapp 200.000 Hamburgern.
Peter Feder berichtete aus Hamburg. Unsere Wirtschaftspresseschau ist heute einmal mehr von Kommentaren geprägt, die die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie behandeln. Sie startet mit einer Einschätzung zum Autobauer Daimler, der seinen Sparkurs deutlich verschärfen muss.
Dass bei Daimler offenbar weit mehr als 15.000 Arbeitsplätze in Gefahr sind, überrascht die Rheinpfalz aus Ludwigshafen nicht wirklich. Die Corona-Krise setzt die gesamte Wirtschaft unter Druck. Noch härter trifft es jene, die schon zuvor Probleme hatten. Zu denen gehört Daimler, ebenso wie praktisch die gesamte deutsche Automobilindustrie, inklusive ihrer Zulieferer. Gleichwohl lassen die Äußerungen von Daimler-Personalvorstand Port zum Abbau von Arbeitsplätzen aufhorchen. Schließlich ist Daimler nicht nur der schieren Größe wegen nicht irgendein Unternehmen. Nach Einschätzung des Handelsblatts hat nicht erst die Corona-Krise gezeigt, dass, Zitat, das fragwürdige Bezahlmodell, das Airlines weltweit seit Jahrzehnten betreiben, schon lange einem Koloss auf tönernen Füßen gleicht. Eine Absicherung angezahlter Gelder, wie sie bei Pauschalreisen für Veranstalter seit 1990 europaweit gesetzliche Pflicht ist, gibt es bis heute im Fluggeschäft nicht. Die GroKo sollte Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft deshalb nutzen, um europaweit das derzeitige Bezahlmodell durch eine einfache Formel zu ersetzen. Gezahlt wird erst dann, wenn der Fluggast eincheckt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung warnt davor, das im Frühjahr beschlossene Insolvenzmoratorium, das Unternehmen von der Pflicht entbindet, eine Überschuldung unverzüglich anzuzeigen, im Herbst noch einmal zu verlängern. Wie hoch sich die politisch derzeit nur gestaute Insolvenzwelle wirklich türmt, sollte nicht länger als bisher geplant Gegenstand von Mutmaßungen sein. Auch Spekulationen über den wahren Zustand der Wirtschaft können den erhofften Aufschwung bremsen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier im Deutschlandfunk folgen um 14 Uhr die Nachrichten und um 14.10 Uhr geht es dann weiter mit Deutschland heute. Die Kolleginnen schauen auch nochmal auf den Arbeitsmarkt, diesmal aus der Perspektive von Jobsuchenden. Fürs Zuhören bis hierher dankt Ihnen Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und sage Tschüss.